zu können. Ich bin ja nicht ein so erfahrener Bibelschullehrer wie der, der nächste Woche kommt, der Kurt Sneck. Also der hat sein ganzes Leben bald Bibelschulunterricht gegeben und auch bestimmt häufiger den Römerbrief. Aber wenn man natürlich nie einsteigt, dann wird man auch nicht anfangen. Und Vorteil manchmal von Anfang ist, dass man frisch daran geht. Ich bin also relativ frisch daran gegangen und es kann auch sein, dass man dann über viele Erfahrungen von vielen Bibellehrern hinweg manche Dinge einfach so sieht, die sie übersehen. Also ich habe auch verschiedene Auslegungen mal nachgelesen und geschaut, was für Optionen es da alles gibt, und da gibt es schon mehrere Richtungen der Bibelauslegung. Deswegen ist es sehr spannend einzusteigen und dieser Tiefgang dieser Texte wahrzunehmen. Also, ihr habt, wenn es gut ist, waren die meisten von euch in der ersten Woche auch dabei? Die meisten nicht? Wer doch so eine Anzahl. Also, dann habt ihr die ersten vier Kapitel schon als Grundlage gehabt, weil das ist eigentlich ja, grundlegend. Ich habe ein Büchlein auf Raten von Schwester Friederike gelesen, so ein Auslegungsbuch von Erich Schnepel. Also das ist ein Büchlein zu den Text von Römer 5 bis Römer 8. Und häufig gehe ich auch damit um, dass das dann gut ist. Jetzt müssen wir, welche haben wir dann? Das, ja. Aber bei manchen Dingen habe ich selbst, wenn ich es mir gelesen habe, noch seine Erklärung gedacht, nein, so würde ich es nicht machen. Auch anderen dann auf nachgeschlagen, auch Einteilungen, wie man es einteilt. Aber interessant war, was Erich Schnepel sagte, war eigentlich, dass diese, ja, die evangelische Christenheit sich gewohnt hat, an den ersten Kapiteln, gerade an Römer 1, eben Luthers Einstieg, ich werde es auch gleich noch zitieren, also wenn wir anfangen, also ins Zentrum zu nehmen mit diesen zentralen Versen Römer 1, Vers 16 und 17. Und diese Verse sind ja, Luthers Turmerlebnis. Und die haben dann praktisch von sich gegeben, dass Luther darüber zum Glauben gekommen ist, oder man könnte sagen durchgedrungen, von dem Gesetz zu dem Glauben hin. Das ist wunderbar, dass er das ja, uns hat zuteil werden lassen. Aber Erich Schnepel hat klar gemacht, wir müssen weiter, müssen auch die Römer 5 bis 8 Kapitel mal lesen, um als ja, reformierte Christenheit auch tiefer und weiter zu kommen in der Lehre. So, ihr habt euch schon ein wenig an meine Stimme gewöhnen können. Ich bin Holländer, deswegen einen etwas komischen Akzent. Ich sage die Dinge vorweg, dann brauchen Sie nicht alles auf der Aufnahme zu kommen. Aber so ist es. Und manche haben gesagt, dass diesen Akzent geholfen hat, weil es etwas fremdartig ist. Andere wiederum sagen, oh, das ist manchmal nicht deutlich ausgesprochen. Und bitte, wenn das der Fall ist, meldet euch. Also sag, wink einfach oder mach so oder so, dass ich mich bessere. Also ich bin kein was geübter Redner, mein Vater ist Landwirt gewesen und wir sind von naturell nicht jetzt sehr sprachbegabt von unserer Familie her. Aber der Herr hat es mir gegeben, dass ich das tue, dass ich diesen Dienst auch tue, und wir tun das auch vollzeitig. Nicht Römerbrief auslegen, aber wohl vielen anderen Bibelunterricht und evangelistische Veranstaltungen. Und da werden wir morgen Abend die Gelegenheit haben, dass Elke, meine Frau und ich zusammen aus unserem Leben berichten. Ich war tibetischer Buddhist und Elke war Esoterikerin. Daher haben wir einen ganz anderen Hintergrund und lassen auch manchmal das in unsere Bibelauslegungen mit hineinfließen. Und das wird dann vielleicht hier und dort auch wohl deutlich werden dürfen. Aber was ich damit sagen wollte, mit Sprachbegabter, so, das ist ja, wir werden ja jetzt auch über Adam und Christus sprechen und so weiter. Und Adam ist ja alt, ja, und Christus neu. Mein alter Adam ist eben, ich bin Holländer, Sohn eines Bauers, also nuschelt, hat nicht viel geredet und manchmal sink ich so darin zurück und dann nussel ich einen im Bad und dann versteht niemand mehr was. Ja? Und wenn das der Fall ist, bitte wink und dann muss ich mir einen Ruck geben und dann bitten wir es, Jesus, das erneuert und erfrischt, dass wir miteinander hier einsteigen können in den Römerbrief, Kapitel 5 bis Kapitel 8. Danke dafür, dass wir diese mächtigen Texte haben, die uns übermittelt wurden, auch von dem Apostel Paulus. Danke dafür, dass wir miteinander darauf blicken dürfen in diesen Tagen. Und ich bitte dich darum, dass du uns Konzentration schenkst bei dem Reden und bei dem Hören, und dass du Gnade schenkst, Herr, dass wir für unser Glaubensleben wirklich ein stabiles Fundament durch diese Texte bekommen. Wir danken dir für alles, was du uns gegeben hast, nun auch in diesem, was wir miteinander betrachten dürfen. Wir danken dir dafür. Amen. Ich ziehe das hier mal raus. Und dann ist das Thema, ja, den Römerbrief, Kapitel 5 bis Kapitel 6, und der Römerbrief stellt insgesamt eigentlich die Lehre der Gerechtigkeit aus Glauben dar, auf eine sehr systematische Art und Weise, auf eine mächtige Art und Weise, und das ist die Kernlehre von Römer. Kapitel 5, Vers 1 wird es auch gesagt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Also das wurde ja in den ersten vier Kapiteln schon Grund aufgebaut. Und ich habe schon gesagt, dass Martin Luther eben genau diesen Römer Kapitel 1, Vers 17 Vers zu seinem Bekehrungsereignis bekommen hatte. Da heißt es ja, Römer 1, Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ein Zitat aus Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, wo genau diesen Vers abgebildet ist. Das sei, technisch so gesagt, Luthers Zutrittsstelle zum Evangelium gewesen. Nun ist es so, dass Martin Luther sehr, sehr gerungen hatte mit dieser ganzen Thematik der Gerechtigkeit Gottes. Und ich lese ein bisschen aus seinen eigenen Worten von ihm selbst beschrieben vor. Er sagt: Mit unermesslichen Murren entrüstete ich mich über Gott und sprach, als ob es nicht genug sei, dass die elenden Sünder, die auf ewig durch die Erbsünde verloren seien, mit aller nur denkbaren Not durch das Gesetz der 10 Gebote bedrückt werden. Habe Gott noch durch das Evangelium Schmerz auf Schmerz hinzugefügt und durch das Evangelium selbst uns seine Gerechtigkeit und seinen Zorn angedroht. Das ist ein Ringen damit. Das ist ja keine wahre Aussage, aber das ist ein Ringen damit gewesen. So tobte ich in meinem wilden und verwirrten Gewissen und bemühte mich ungestüm um jene Stelle bei Paulus, von der ich brennend gern gewusst hätte, was St. Paulus wolle. Bei Gott sich erbarmte und ich, der ich Tag und Nacht nachgedacht habe, den Zusammenhang der Worte begriff, nämlich: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, durch die der Gerechtigkeit als durch ein Geschenk Gottes lebt, nämlich aus Glauben heraus. Und dass dies der Sinn sei, dass durch das Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbart werde, nämlich eine passive, durch die Gott uns in seiner Barmherzigkeit durch Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte soll aus Glauben leben. Hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei und dass ich durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten sei. Und da erschien mir von nun ab die Schrift in einem ganz anderen Licht. Ich eilte durch die Schrift, er kannte die Schrift, er war in München, er hatte die Schrift sehr studiert, wie es mein Gedächtnis hergab, und verglich in anderen Wörtern die Analogie. Und so sehr ich die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so viel mir nun hob ich dieses süße Wort in meiner Liebe empor, so dass jene Stelle bei Paulus mir zur Pforte des Paradieses wurde. Gewaltig, was ein Bekehrungsereignis, Beschreibung von Luther, der dann dieses sehr bekannte Lied von ihm, eine feste Burg ist unser Gott, weiter sagt, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen, der allböse Feind. Mit Ernst ist jetzt gemeint. Groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Nun, diese Eintrittsstelle, Römer 1, Vers 17, wo die Rechtfertigung aus Glauben so zentral steht in dem evangelischen oder reformierten Christentum, mag uns nun weiterführen, diesen Kapiteln 5 bis 8. Ich möchte grob diese Kapitel, diese vier Kapitel nun überschreiben und eine Einteilung nach Watchman Nee euch sagen. Der sagt, Watchman Nee ist eine chinesische Christ, der auch sehr gut gelehrt hat und sehr hilfreiche Beiträge an die Lehre der Bibel uns gegeben hat. Watchman Nee, ja, also Watchman Nee. Also Nee ist ein Nachname, das ist ein chinesisches, das ist N-A-A geschrieben. Ja. Watchman ist Englisch und N-A, das ist dann ein Vorteil, wenn man es jetzt hier abbildet, dann kann man es gerade lesen. Ja. Also er sagt Kapitel 5, da geht es um der Mensch in Adam. Kapitel 6, der Mensch in Christus. Natürlich in grobe Einteilung, weil man kann nicht sagen, jedes Vers in Kapitel 5 geht es nur um Adam, es geht auch um Christus, um diesen Vergleich. Kapitel 6, also der Mensch in Christus. Kapitel 7, der Christ im Fleisch. Und Kapitel 8, der Christ im Geist. Nun wollen wir erstmal Kapitel 5 heute Nachmittag weiter auslegen, wo es um den Menschen in Adam geht. In zwei Teilen, erstmal Vers 1 bis 11, die Vorteile der Gerechtigkeit. Und dann zweiter Teil ab Vers 12 bis Vers 21, die Anwendung der Gerechtigkeit. Ich hoffe, ihr lest auch mit in euren Bibeln. Ich habe nach Schwester von Fieban, die einige Schwestern geprägt hatte, den Luther-Übersetzung genommen, weil sie selbst hat mir sagte, das sei ein so fantastische, gute deutsche Sprache. Und sie hat es immer hochgehoben, dass die Luther-Übersetzung gelesen wurde. Und hat das selbst auch gelesen. Ich habe selbst gerne auch den Elbefelder, die habe ich auch hier dabei. Und manchmal tue ich einen kleinen Ausflug nehmen, weil ein oder andere Übersetzung mag an bestimmten Stellen hilfreich sein. Aber grundlegend lese ich jetzt hier aus der Luther-Übersetzung. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Frieden mit Gott haben ist der erste Vorteil, den wir aus der Gerechtigkeit, aus Glauben hier mitnehmen. Frieden mit Gott. Wir sind gerecht gesprochen, gerechtfertigt, gerecht geworden, gerechtfertigte. Es ist gewaltig, was hier ausgesagt wird. Die Schuldfrage ist durch Jesus gelöst. Nun sagt Jesus selbst in Lukas Kapitel 12, Vers 51, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Das heißt, den Frieden, den auch Paulus hier anspricht, ist nicht den Frieden auf Erden. Es ist den Frieden mit Gott. Das hat sofort eine ganz andere Ebene. Und dieser Frieden mit Gott kann sogar Krieg in dieser Welt bedeuten. Oder Zwietracht, wie Jesus es vorausgesagt hat. Also es geht um Frieden mit Gott. Und das ist etwas zwischen Gott und mir. Das ist nicht etwas, was andere Menschen direkt sehen können. Ob wir diesen Frieden mit Gott haben. Aber so wird es hier gesagt. Und Paulus macht es so deutlich, dass es hier durch den Glauben nur möglich ist. Deswegen ist dieser Frieden ja auch nicht unbedingt ein Gefühl, wie vielen meinen. Nein, dieser Frieden ist da durch den Glauben. Und diesen Frieden ist uns von Gott aus zuteil geworden. Der Gerechte aber wird das Glauben leben. Vers 5, Vers 2b. Wir rühmen uns nun aufgrund der Hoffnung, der, und ich sage in Klammern dazu, zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also nun wird an vier Stellen etwas gesagt, in den folgenden Versen, über das, was wir zu rühmen haben. Das sind Riesenvorteile. Also, erster Vorteil war ja, wir haben Frieden mit Gott. Zweiter Vorteil war, also, dass wir, funktioniert hier alles nicht so richtig. Naja. Dass wir Zugang haben und einen Stand in der Gnade. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Also es tut mir leid, das so, weil ich muss auch aus diesem Modus raus, das funktioniert hier nicht. Also noch einmal, erster Vorteil ist, wir haben Frieden mit Gott. Zweiter Vorteil, Römer 5, Vers 2a, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Also, zweiter Vorteil ist, wir haben Zugang und Stand in der Gnade. Zugang zu der Gnade und einen festen Stand in der Gnade. Römer 5, Vers 2b. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also wir haben etwas zu rühmen, etwas anzupreisen, etwas zu belobigen oder zu glorifizieren, etwas zu verherrlichen, zu verklären, zu würdigen. Das sind alles Synonyme für das Wort. Also wir haben es zu rühmen. Ein christliches Wort heißt wohl benedeien. Also wir lobpreisen etwas auf eine ganz hohe Art und Weise. Römer 5, Vers 2b, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das heißt, wir haben etwas zu rühmen, nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit, die auf uns wartet, die uns zugesagt worden ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier die zukünftige Betrachtung von Herrlichkeit auch hier festhalten. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 27, da spricht er über das Geheimnis des Evangeliums unter den Heiden und sagt, dieses Geheimnis ist nämlich Christus in euch. Und häufig hören auch Christen auf, vor allen Dingen dann auch Esoteriker, und sagen, Christus in uns. Christus in uns, wir haben die Christuskraft, die Energie ist automatisch da. Oder manche denken dann, durch den Glauben ist Christus in uns, ist alles da und dann fangen wir an zu suchen oder zu spüren. Aber Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir lesen in Römer Kapitel 8, wir werden noch darauf kommen, dass Hoffnung, die wir sehen, die wir direkt fühlen, gar keine Hoffnung ist. Das heißt, wenn die Hoffnung der Herrlichkeit ist, geht es nicht um ein Spüren der Herrlichkeit. Es geht darum, dass wir die zukünftige Herrlichkeit erwarten und dass wir diese fest hoffen, weil uns Gott, weil uns Jesus diese zugesprochen hat. Und wir deswegen wissen, dass uns diese Hoffnung zuteil werden wird. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das so sehen. Warum? Weil es immer mehr Strömungen gibt in der Christenheit, die behaupten, wir müssen jetzt diese Herrlichkeit spüren. Zum Beispiel hier im Buch Fundamente der Herrlichkeit. Und darin wird gelehrt, also, dass man heute schon diese Herrlichkeit aufgeht. Das heißt es, auf den Fundamenten der Herrlichkeit möchte der Autor auch dich auf eine Reise in das Übernatürliche senden. Nein, so nicht. Es geht um eine Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die da himmlisch ist. Und nicht um irgendwelche Erfahrungen, die wir hier, die vielleicht auch herrlich an sich fühlen, aber die höchstwahrscheinlich von irgendwelchen Engelwesen, Geister, Dämonen gegeben werden. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit und haben auch noch nicht die Fähigkeit, die wir in sterblichen Leiben leben, diese wirkliche Herrlichkeit Gottes zu erfahren. Dazu werden wir neu gestaltet werden müssen, um diese komplette Herrlichkeit zu erfahren und darin zu leben. Und deswegen betone ich, nein, es geht um eine zukünftige Herrlichkeit und es geht um die Hoffnung, die da fest ist. Und da drin rühmen wir uns, nicht in das Gefühl, die Erfahrung der Herrlichkeit, sondern in der Hoffnung der Herrlichkeit. Römer 5, Vers 3, nicht allein aber das heißt, sich rühmen in der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Das gibt's doch nicht. Wir haben Hoffnung auf Herrlichkeit und das Zweite, worin wir uns rühmen, sagt Paulus, da geht es um Bedrängnisse. Das sind allgemeine Erfahrungen, die uns nicht angenehm sind. Aber Paulus sagt, genau darin sollen wir uns rühmen. Das ist eine unglaubliche Aussage von Paulus. Es gibt nur wenige Leute, die das verstehen, wenn man in Leid kommt, dass da drin etwas zu rühmen ist. Eine Frau, die recht bekannt ist, Joni Erickson Tada, lebt das mit ihr ganzes Sein. Junges Mädel, 16 Jahre war sie alt, sie ist ins Wasser getaucht und ist aufgestoßen auf einen Stein, von da ein Querschnitt gelähmt. Dann denkt man, ist das nicht wahr? Ja, ganz genehm, aber Querschnitt, das ist ziemlich hoch, sie kann noch nicht mal ihre Arme bewegen, das heißt abnacken. Also nur Kopf kann sie noch etwas bewegen, aber sonst nicht. Ja. Und man denkt dann, gelähmt, dann fühlt man nicht. Aber hallo, da ist beschrieben, dass Phantomschmerzen da sind, die so schrecklich sind, die sind noch viel schlimmer wie normale Schmerzen. So beschreibt sie das. Ich kenne es ja nicht, weil bei mir funktioniert das alles, aber trotzdem, das ist die Beschreibung. Und sie sagt, wenn ich Gott liebe, kommt es auf das Leiden letztendlich nicht an. Doch es kommt darauf an, dass Christus in mir ist. Der Schmerz hört dadurch nicht auf. Doch ich kann mich meiner Bedrängnis rühmen, sagt sie. Denn die Kraft Gottes ist in meinem Leben stärker als der Würgegriff des Leidens je sein könnte. Wow. Und sie beschreibt von einem Leiden, neben dass sie eben diese Lähmung hat, ist sie auch noch krebskrank geworden und hat da auch noch ein enormes Leiden. Es ist unglaublich, was für einen Schmerzen sie erträgt und wie sie andere Menschen hilft, die auch in Leiden stecken und sie ermutigt, weg vom Leiden auf Christus zu schauen und in diesem Rühmen zu kommen. Römer 5, Vers 3, weiter, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. So kommt er wieder zurück auf einen ganz anderen Weg. Also wir üben uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eben, was uns in Zukunft erwartet. Aber hier kommen wir über Bedrängnis zu Geduld und Bewährung auf eine ganz andere Art und Weise zu Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Also zweites, was wir uns zu rühmen haben, das sind also Bedrängnisse, die Geduld, Bewährung und Hoffnung hervorbringen. So sagt Joni Erickson Tada, Gott benutzt Leiden zu verschiedenen Zwecken. Und sie listet einiges auf, um die Sünde aus unserem Leben zu entfernen, uns zu zwingen, ganz auf seine Gnade zu vertrauen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, unser Urteilsvermögen zu entwickeln, unseren Verstand zu disziplinieren und zu lehren, unsere Zeit weise zu gebrauchen. Ihn, Gott, Jesus, besser kennenzulernen. Nun, das sind Aussagen, hier noch in Zeiten des Kummers Dank zu sagen, unseren Glauben zu stärken und unseren Charakter zu formen. Römer 5 weiter, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, dass der Heilige Geist mit dabei ist, wenn Bedrängnisse unser Leben wirklich herunterdrücken möchten. Und hier wird gesagt, dass die Bedrängnisse also einhergehen können mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen. Erst dann können wir verstehen oder dadurch, was Bedrängnisse dann weiterhin an ein Ausharren, Bewährung und Hoffnung in unser Leben schenken. Nun, der Heilige Geist ist uns gegeben. Einerseits das, andererseits sagt Jesus in Lukas 11, 13, wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also zwei Ebenen, der Heilige Geist ist uns gegeben, als Tat durch die Bekehrung. Zweitens, wir bitten auch darum, dass wir weiterhin durch den Geist geleitet und von dem Heiligen Geist geholfen werden, getröstet werden und so weiter. Wir sehen immer wieder diese zwei Teile, weil wir einerseits etwas haben, andererseits noch nicht da sind. Wir haben die Erlösung, aber wir sind noch nicht komplett erlöst. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit. Und das ist eben diese Spannung, die Paulus immer wieder versucht zu überbrücken und uns deutlich zu machen,
wo es hier drum geht. Nun, wenn von Liebe die Rede ist, ist es ein Riesenunterschied, wenn wir von dieser Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, ob wir das als Realität annehmen oder eher als eine Art Idealität, ein Ideal. Wenn wir die Liebe nun als ein Ideal annehmen, was machen wir dann? Dann versuchen wir, Liebe zu spielen. Was machen wir dann? Wir vermeiden oder verleugnen eine gewisse Sündhaftigkeit. Wir versuchen, ganz heilig und rein zu leben, was ja an sich nicht verkehrt ist. Aber wenn das durch ein Ideal geformt ist und nicht durch die Realität der Liebe Gottes unterstützt, dann wird es so ein Qual. Und dann fangen wir an, Dinge, die doch schief gehen in unser Leben, zu vertuschen. Wenn aber die Liebe Gottes eine Realität ist, dann ertragen wir auch Leiden unter der Sündhaftigkeit unserer eigenen Person. Das müssen wir ertragen. Es ist nicht leicht. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir drum. Und es ist genau die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist gegeben, die Sünde in unserem Leben aufdeckt. Und dann werden wir nicht zur Vertuschung, sondern zu der Vergebung hin gedrängt werden. Bitte, Herr, vergib uns. Römer 5, Vers 6, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren oder kraftlos waren, für uns Gottlose gestorben. Wir waren geschwächt oder kraftlos durch die Sünde. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Das heißt, es gibt manche Umstände, wo vielleicht ganz gut gemeinte Leute wagen zu sterben für andere Menschen. Nicht, weil sie gerecht sind. Warum wird das hier so gesagt? Weil es ist doch super, wenn ein gerecht ist, wenn wir da nicht für sterben. Nun, gerecht ist mehr ausgerichtet auf die eigene Person. Wenn man sagt, die Person ist gerecht, warum soll man dann noch für den sterben? Der ist ja schon gerecht. Aber wenn eine Person gut tut, Gutes tut an anderen, das heißt, sich praktisch hineingibt, um anderen zu helfen, zu retten und so weiter, ist das ein gutes Tun nach außen. Wenn solche gute Personen gesehen werden, mag es sein, dass ein anderer sagt, wow, diese Person war gut. Dafür wagt vielleicht doch jemand sein Leben. Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder, das heißt schwach oder kraftlos waren. Das heißt, Gott schaut noch nicht mal auf Gerechtigkeit, noch nicht mal auf Gutes tun. Er sagt einfach, ihr steckt mitten in der Sünde. Und da erweist er seine Liebe, indem Christus für uns gestorben ist. Das heißt, ich will klar machen, es ist gar nichts an unserer Seite, woraufhin es klar werden könnte, dass Gott für uns sterben würde, aber er hat es trotzdem gemacht. Es ist lauter Gnade. 1. Johannes 4, Vers 9 steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, 1. Johannes 4, Vers 10, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das heißt, die Liebe Gottes besteht genau darin, dass Gott Jesus sandte, um für unsere Sünde zu sterben. Paulus sagt es in 2. Korinther 5, Vers 19 so, Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wer an ihn glaubt, so sagt Johannes 3, Vers 18, und das ist eine ganz eigenartige Aussage, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt, die Gerechtigkeit ist uns durch Christus jetzt zugesprochen. Wir werden es gleich noch einmal betrachten. So ist das durch das Nichtglauben an den eingeborenen Sohn Gottes das Gericht jetzt schon in dieser Welt da. Spürt jemand das denn? Nein, das merkt man nicht. Die Menschen machen ihr Ding. Sie genießen sich das Leben, merken gar nicht, dass sie schon gerichtet sind. Sollen sie teils vielleicht ein recht gutes Leben, ein teils recht gerechtes Leben leben. Aber weil sie nicht geglaubt haben an den eingeborenen Sohn Gottes, sind sie schon gerichtet. Was eine krasse Aussage. Aber so sagt uns die Schrift. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde, sprich Sünder, schwach, kraftlos waren, aber nun Feinde. Nun, das ist interessant, dass hier nun eine Gegenüberstellung gegeben wird, was wir waren und was wir sind. Einerseits das Ungläubige, schwach, gottlos, Sünder, Feinde. Als Gläubige aber sind wir nun starke, gottesfürchtige, durch Jesu Blut gerechtfertigte, durch Jesu Tod versöhnte Personen geworden. Also das ist, was Gläubige und Ungläubigen voneinander unterscheidet. Nun, das ist interessant, dass diese Aussage, Römer 5, Vers 10, uns zu einem versöhnt worden führt. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Hä? Was will Paulus nun hier sagen? Wir werden also selig werden, nachdem wir versöhnt sind. Ich dachte, wir waren schon gerettet, als wir versöhnt wurden. Wiederum ist hier diese Spannung angedeutet, die vielfach beschrieben werden muss, dass wo wir jetzt sind und was noch werden soll. Diese Spannung ist gigantisch. Petrus in 1. Petrus 1, Vers 8 und 9 sagt Ähnliches aus. Ihn, das heißt Jesus Christus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit, oder Elberfeld übersetzt, nämlich die Rettung der Seelen. Wenn ihr das erlangt, Petrus schreibt zu Gläubigen, das heißt, hier ist einerseits ein Teil der Errettung schon gegeben, aber ein anderer Teil der Errettung steht noch aus. Und erst dann wird er in diesen unaussprechlichen herrlichen Freude in der Herrlichkeit verweilen können. Auch jetzt schon könnt ihr euch freuen. Aber nun wegen der Hoffnung, nun im Glauben. Oder auch Paulus in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Nun, hier sagt er einerseits, Christus hat euch befreit. Das ist eine Tatsache, durch sein Tod am Kreuz. Aber er hat euch befreit zu einer noch ausstehenden Freiheit. Und es ist ganz wichtig, das zu sehen. Und deswegen sitzen wir ja auch hier. Die meisten, die geben sich gar nicht die Mühe, die Bibel weiter zu studieren und sagen, ja, wir sind erlöst, ist alles in Ordnung und naja, warte mal, was dann kommt. Es steht noch was aus. Und die Bibel, die Schrift, lehrt sehr deutlich, dass es sehr wichtig ist, wie wir in der Zwischenzeit leben. Und dass da dann in der Herrlichkeit auch ein Unterschied sein wird. Und da werden wir feststellen, hätten wir doch besser gemäß dem, was uns gegeben ist, gelebt. Nicht als Werk Gerechtigkeit, sondern als Dankbarkeit. Also ein Einstimmen mit dem, was uns gegeben wurde. Römer 5, 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, das heißt, hier wurde zurückgreifend noch einmal gesagt, dass wir uns das rühmten und das bezieht sich auf den Versen davor, ich fasse noch einmal zusammen, wir haben nämlich zu rühmen, dass wir zu starken, zu Gottesfürchtigen, zu gerechtfertigten und versöhnten Personen geworden sind. Darin können wir uns sicherlich rühmen als Gläubigen. Nun, das ist der dritte Teil des sich Rühmens. Und dann in Römer 5, Vers 11, zweiter Teil, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das heißt, vierter Teil dessen, was wir zu rühmen haben, liegt darin, dass wir uns Gottes rühmen, das heißt Gott selbst rühmen, der er uns durch Christus Jesus mit sich versöhnt hat. Dieses Rühmen findet also durch Christus statt. Hier können wir uns nicht auf die Brust schlagen, sondern immer nur und nur Christus die Ehre geben. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Also worin rühmen wir uns? Nochmals die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Zweitens die Bedrängnisse, die dann Geduld und Bewährung und Hoffnung bewirken. Drittens die Verwandlung unserer Personen in starke, gottesfürchtige, gerechtfertigte und versöhnte Personen. Und viertens, wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus wegen der Versöhnung, die uns gegeben ist. Wenn wir kurz uns strecken, eine kleine Pause machen, dann gehen wir dann danach in 5 Minuten, würde ich sagen, zu dem zweiten Teil. Okay?